Alex Doppelte Dosis, der PZ-Talk zum Gesundheitswesen. Powered by Noventi.
Herzlich willkommen zu Alex Doppelte Dosis, dem PZ-Talk zum Gesundheitswesen. Ausgabe Nummer 4, heute live aus der Fabrik 23 in Berlin. Mein Name ist Alexander Müller, ich bin Chefredakteur der Pharmazeutischen Zeitung und ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind. Lasst euch mal einmal hören. Mein heutiger Gast ist bekannt. Der KBV-Vorsitzende Dr. Andreas Gassen. Er ist niedergelassener Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Vor allem aber, ich habe es schon gesagt, seit 2014 Vorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Zuletzt wiedergewählt 2023. Nochmal für 6 Jahre. Sie wollen es wirklich wissen, oder?
Bisschen müssen wir ihn
noch tragen. Bisschen noch durchziehen. Einen tosenden Applaus bitte für unseren Gast, Dr. Andreas Gassen. Ich habe mir für unser Gespräch so 3 große Blöcke überlegt. Das war einmal über das GKV-Spargesetz von Bundesgesundheitsministerin Nina Barken sprechen, dann natürlich über die Apothekenreform mit den Primärversorgungsansätzen und dann als dritten Teil über ihr gesamtes Leben.
Na gut.
Okay, klingt super. Fangen wir schnell an mit dem GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz, was ja als ein Kernelement die einnahmenorientierte Ausgabenpolitik hat. Und Sie sagen, die Praxen sind davon ganz besonders betroffen. Da geht es zum Teil um die Rücknahme der Entbudgetierung für Hausärzte, für Kinderärzte, Streichung dieser Sondervergütung im TSVG, also für diese Sondertermine, die vergeben werden können. Drohen Kürzungen, Leistungskürzungen durch die Hintertür, durch dieses Spargesetz?
Durch die Vordertür drohen die. Die werden jetzt kommen, weil das Spargesetz, Sie haben ja den Kanon aufgezählt, der da adressiert wird, wenn es denn dabei bleibt, summiert sich auf rund 2,7 Milliarden echte Kürzung. Also nicht fehlender Aufwachs, sondern echte Kürzung. Sehr unterschiedlich für die Fachgruppen, aber wenn Sie zum Beispiel die Hals-Nasen-Ohrnetze sehen, verlieren die über 10% des Umsatzes. So, das ist schon eine Ansage. Und natürlich, wie kann eine Praxis reagieren? Sie können ja schlecht ein Drittel ihrer Mietfläche an den Vermieter zurückgeben oder sagen so. Also können Sie am Personal sparen. Das müssen die dann auch. Und wenn Sie weniger Personal haben, dann ist so ein Praxisteam natürlich auch nur geringer leistungsfähig, ist ja klar. Und von daher muss dann auch eine entsprechende Rationierung, klingt immer so schrecklich, einfach der Ausgabenpolitik der Einnahmenorientierten folgt jetzt das einnahmenorientierte Leistungsangebot. Und das wird immer noch gut sein, aber das wird sich eben um diesen Prozentsatz, den die Kürzung ausmacht, reduzieren. Und das werden, ich sag mal, wir haben das mal hochgerechnet auf die Republik, 46 Millionen Fälle sein. Wir haben so,
Sie haben damit
sind wir so ein Mengengerüst kriegen, ja.
Sie haben doch die Zahl zugenommen, wenn die Ärzte auch nur noch so die 25 Wochenstunden machen würden für GKV-Versicherungen, die vorgeschrieben sind, dann wären es sogar 169 Millionen Behandlungsfälle, die wegfallen.
Ja. Ja.
Und Sie haben gesagt, die Ministerin will ja, dass wir weniger machen und die Politik müsste dann eben auch das aushalten. Das klang für mich ein bisschen wie eine Drohung.
Nein. Nein, ich habe die Ministerin, ich habe ja zugehört und ich habe das so verstanden. Also sie hat gesagt, wir können nicht mehr Geld ausgeben, als wir einnehmen und das heißt natürlich in der Logik, ja, Geld ist ja gekoppelt an eine Leistung, dann kann eben auch nicht so viel Leistung angeboten werden. Das ist ja, als wenn Sie im Restaurant das 7-Gang-Menü haben wollen, aber nur für 5-Gang-Menü Geld dabei haben. Dann kriegen Sie auch die 2 Gänge.
Das ist auch ein schöner Vergleich jetzt, auf den Sie kommen, finde ich.
So. Und da gibt es eben jetzt 5-Gang-Menü, ist ja auch nicht schlecht, geht aber noch, es gibt oder? Eben nicht mehr 7-Gang.
Ja, wir haben Wasser hier sonst.
Ja, ich sehe es schon, ohne Kohlensäure.
Können wir noch ein Wasser mit Sprudel bekommen? Ich frage mich trotzdem, wenn Sie sagen, die ärztlichen Kollegen sollen kritisch überprüfen ihre Leistung, wie soll man das als Praxis denn machen?
Das geht ganz einfach, wir helfen denen natürlich. Also das ist ja unser Leitsatz, wir wollen helfen, das werden wir dann auch in dem Fall tun. Wir können diese Mengengröße relativ präzise berechnen, und zwar bis auf die KV-Bezirke, bis im Prinzip auf die Städte runter. Und dann können Sie beispielsweise in einem heißen Ort sagen, pass mal auf, da hier in der Region hast du ein zur Verfügung stehendes Honorarvolumen der GKV für, weiß ich nicht, jetzt haben wir mal eine Zahl, 750 Fälle. Und alles, mehr solltest du da nicht machen. Wenn er bisher 850 gemacht hat, dann macht er eben 100 weniger. Das ist ja erstmal Corona-Arterien schon, weil er hat ja weniger zu tun. Und er kann natürlich diese frei gewordene Zeit anders nutzen. Also Sie können ein gutes Buch lesen oder...
Privatversicherte behandeln.
Oder Privatversicherte behandeln.
Aber ist das in der Praxis, für die Praxis durchsetzbar, vermittelbar? Also ja. Die sind ja vor Ort.
Das geht gut. Wir werden das auch juristisch unterfüttern. Die KVen sind da auch abgestimmt. Und das ist dann das, was wir eigentlich aus den meisten Ländern aus der EU kennen. Also wer mal in England war, Sie können sich natürlich in den Rachen des National Health Service werfen oder gehen um 16 Uhr in die Privatsprechstunde. Das ist meistens angenehmer.
Oder Pharmacy First, aber da reden wir später.
Und das geht dann.
Ja. Es sind sich ja trotzdem alle einig, es muss irgendwie was passieren. Man muss irgendwie an diese Ausgaben ran oder an die Einnahmen vielleicht auch. Ich habe von der KBV vor allem oft die Kritik gelesen, die ja, glaube ich, gemein auch geteilt wird, dass der Bund eigentlich sich einbringen müsste bei diesen versicherungsfremden Leistungen. Da sind immer so 10 bis 12 Milliarden im Spiel für die Versicherungsleistung für die Bürgergeldempfängerinnen. Glauben Sie, ja, nein, dass das noch durchkommt, dass sich da der Herr Klingbeil noch erweichen lässt?
Das ist nachher eine Frage des politischen Drucks. Also es ist natürlich eine Unsäglichkeit, dass man berufstätige Beitragszahler damit belastet, im Großen einen Block an versicherungsfremden Leistungen in der Größenordnung von in Summe ja 45 Milliarden nicht gegenfinanziert mitzufinanzieren. Und da sind ja die Grundsicherungsempfänger, wie es ja ab morgen heißt, auch mit drin. Da wird also ein Beitrag von 140 Euro mit quasi befreiender Wirkung gezahlt. Und wir wissen, die Kosten sind natürlich viel höher pro Person. So, und dann macht der Minister sich einen schlanken Fuß und sagt, ich habe also kein Geld. Und alle sagen, ja gut, wenn das so ist, haben wir kein Geld. Und das wird dauerhaft, glaube ich, nicht durchhaltbar sein, weil sich natürlich irgendwann mal arbeitende Menschen fragen, es kann ja nicht sein, dass mein Beitrag wird immer höher, meine Leistungen werden weniger, meine Zuzahlungen steigen.
Die Apotheken waren ja auf der Straße und haben richtig Rabatt gemacht.
Ja, die Apotheken, die sind da agil.
Wieso haben Sie nicht so ein Mobilisierungspotenzial bei Ihren Leuten?
Na, vielleicht war die Mohrrübe der... der Fixumerhöhung Stimulanz genug, um sie
ja, die hing da aber auch schon recht lange. Die war schon ein bisschen verrottet, würde ich sagen.
Fast. Ja, in der Not frisst der Teufel fliegen.
Ja, gut. Ja, Sie haben ja regelmäßigere Anpassungen, so, ne? Das ist ja ganz in Ordnung bei den Ärzten. 3,85.
Ja, wir haben keine regelmäßige Anpassung. Wir haben eine harte Verhandlung jedes Jahr. Und ja. Je nach Geschick des Verhandlers kommt dann manchmal auch eine Erhöhung raus.
Ja. Aber es klang so, als ob bei Spargesetzen so Sie mal ein bisschen neidvoll in die andere Richtung gucken, oder?
Nein, also ich gucke ja, Neid ist tatsächlich eine der wenigen schlechten Eigenschaften, die mir fremd ist. Aber nein, das ist die grundsätzliche Frage, ist, ob das politisch austariert ist. Das will ich jetzt hier an der Stelle nicht diskutieren. Aber natürlich kann man sich die Frage stellen, wenn man sagt, wir haben kein Geld mehr, dann wundert es einen schon, dass man in einem Block aktiv Geld mehr ausgibt als bisher. Und beispielsweise Richtung Pharmaindustrie sagt, oh Gott, jetzt ruft er beim Kanzleramt und dann sagt Pfizer, wir bauen hier Arbeitsplätze ab und der Kanzler glaubt das ernsthaft und nimmt dann die Maßnahmen, die man auf die Pharmaindustrie adressiert hatte, runter.
Da weiß ich, das sehen die anderen, sind auch im Raum übrigens, vor unter den Gästen können wir nachher nochmal in Austausch gehen. Die haben ja, natürlich da eine dezidiert andere Meinung zu.
Ja, kann man ja alles sagen, aber es ist ja nicht, ich glaube da nicht ernsthaft jemand, dass ein multinationaler Konzern wegen eines Gesetzes, was in einem Jahr möglicherweise wieder kassiert wird, eine Standortwahl trifft. Also das ist doch absurd.
Wollen wir schon ins Apothekengesetz gucken?
Ja, klar.
Die Regierung will die Apotheken mehr einbinden in die Versorgung, unter anderem in Prävention. Auch unter anderem sollen Apotheken jetzt alle Totimpfstoffe verimpfen können. Wieso glauben Sie, dass ausgerechnet deutsche Apotheker und Apotheker das nicht können?
Jetzt kann man könnte man das Banale sagen, sie haben es schlicht nicht gelernt. Gut, jetzt kann man ja vieles lernen.
Sind ja
intelligente Menschen, das werden die, also ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft. Die grundsätzliche Frage ist so eine ganz andere. Die Impfgeschichte in den Apotheken hat ja eine Historie. Das kommt von Jens Spahn, der mal in den USA war und das ganz super fand, dass man bei Walgreens auch geimpft wird.
Ja, der hätte nur nach Frankreich gehen müssen.
Der Hintergrund in den USA ist natürlich der, dass das Impfen beim Arzt natürlich viel, viel teurer ist. Und deshalb gibt es da einen breiten Markt, OTC-mäßig. Da können Sie ja kilometerlang an Gängen vorbeilaufen, wo Sie das ganze Zeug in den Einkaufswagen schrappeln können. Einfach, weil es billiger ist. Und wenn Sie da in eine wirklich professionalisierte Versorgungsebene her, wird es richtig, richtig teuer. Das heißt, man hat es gemacht, dass sie überhaupt Impfquoten kriegen. Und sie kriegen ja da hier buy one, get one free, wenn sie dann einen Flu-Shot holen. So, das kann man natürlich, um überhaupt eine Durchimpfung, die in den USA noch viel schlechter ist als bei uns, kann man das machen.
Ja, aber bei uns könnte es ja auch besser sein. Und das ist ja genau der Weg, den man gehen will.
Aber das ist doch albern, das Mengengerüst. Da muss man doch einfach mal Zahlen sprechen lassen. Wir haben im letzten Jahr Impfungen gemacht in den Praxen, ich glaube 10,5 Millionen. Mhm. Millionen. Sie haben in den Apotheken 100.000 gemacht. So.
Ja, es machen auch noch nicht alle, es geht auch los. Nein, im Moment ist es noch ein Saisongeschäft.
Was ich nicht verstehe.
Ich verstehe dieses Geschäftsmodell nicht.
Da könnt ihr doch kein Geld mit verdienen.
Ja, das wollen Apotheker vielleicht gar nicht immer ausschließlich nur, oder?
Also ich habe ja auch im Freundeskreis Apotheker, also dass die jetzt alle nur altruistisch unterwegs sind und eigentlich nur an der Verbesserung der Impfquote, das ist jetzt, mag ja so sein, halte ich jetzt im Moment für eine steile These. Also die können schon im Zweifel besser rechnen als Ärzte, das ist ja auch nicht schlimm und auch nicht schwierig offen gestanden, weil Ärzte rechnen in der Regel ja nicht so wirklich gut, sonst würden sie viele Dinge nicht machen, die sie tun. Aber
es sind ja beides Heilberufler, die machen das beides vielleicht nicht immer nur im Einzelfall.
Ja. Also das Impfen, ich weiß ja nicht, wer von Ihnen schon mal geimpft hat. Super.
Da gehen wir mal.
Also ich bin ja nun von Hause aus Orthopäde und Unfallchirurg. Da ist ja Impfen, außer mal der üblichen Tetanus-Impfung, wenn sich einer irgendwo verletzt hat, eher selten. Wenn Sie das machen und so situativ machen, ist das einfach Aufwand. Das dauert, Sie verdienen da 10 Euro.
Ja, aber Herr Dr. Hessen, Sie machen das denen jetzt gerade nomadisch. Eigentlich dachte ich, Sie sind dagegen. Aber das klingt gerade so, als würden Sie sagen, lass das doch lieber, das lohnt sich
nicht. Nein, ich verstehe eins nicht. Und das ist ja der Hintergrund, auch bei dieser ganzen Präventionsgeschichte. Sie machen im Grundsatz, versuchen Sie als Apotheke in einen Bereich zu kommen, der eigentlich nichts mit Ihrem originären Beruf zu tun hat. Also, das ist einfach so. Gleichzeitig sind es Leistungen, die natürlich, deshalb, das wird ja mal argumentiert, die sind ja nicht besonders, ja, Blutdruck messen und so. Natürlich, das macht ja auch kein Hausarzt selber.
Impfen auch nicht im Zweifel.
So, aber erstmal, das ist ja wirklich Barfußmedizin, ja, für die Sie aber trotzdem eigentlich nicht qualifizieren, sind auch nicht der Anlaufort. Was wir erleben dadurch, ist eine gewisse Chaotisierung, weil was wird passieren? Die Menschen gehen in die Apotheke, dann gibt es da vielleicht irgend so einen Test, den gucken sie sich dann gemeinsam an, machen den oder nehmen mal Blut ab, das gucke ich mir auch mal mit viel Spannung an. Wenn sie venös Blut abnehmen wollen im laufenden Betrieb und wer kommt denn zu ihnen in die Apotheke, möchte vielleicht mal Blut abgenommen, das ist wahrscheinlich die ältere Dame Mitte, Ende 70, die Venen hat, die, wenn sie die grimmig angucken, schon platzen. So, das sind nämlich die Patienten, die bei uns in der Praxis, wo es ja auch das üblicherweise unsere Kräfte da machen, wenn die dann fünfmal versucht haben, dann sagen, kommen Sie mal und nehmen Sie Blut ab. Und dann haben Sie jemanden sitzen, der schon 5 Pflaster auf allen Armen hat. So, also das braucht ja kein Mensch. Und das machen Sie dann in der Apotheke im laufenden Betrieb. Also glaube ich, ist das keine wirklich geniale Geschäftsidee, das mal außen vor. Und was Sie damit machen, und das glaube ich, ist viel problematischer, Sie gehen echt in Konfrontation zu ganz vielen niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten. Und das halt.
Aber das ist meiner Meinung nach eher auf der Verbändeebene so. Ich höre von ganz vielen Apothekern und Ärzten aus dem niedergelassenen Bereich, die sagen, super, wenn ihr da was annehmt, weil im Zweifel holt er sich da mal eine Ersteinschätzung, wie auch immer man es jetzt nennen will. Man hat mal ein Testergebnis, weil die Leute kommen sonst sowieso mit irgendeinem von ChatGPT-Ergebnis zu in die Praxis und haben es schon mal.
Das ist so eine Legende. Das ist sozusagen das Erzählte. Was passiert denn im Zweifel? Sie machen dann irgendeinen Test, jetzt nehmen wir mal an, der hat eine halbwegs vernünftige Qualität. Üblicherweise müssen Sie für diese ganzen Laboruntersuchungen, gibt es aufwendige Qualitätssicherungsverfahren, weshalb ja kaum noch eine Arztpraxis das in der Praxis macht. So, dann kriegen Sie also so einen Schnelltest, so einen POC-Test und machen den und dann, was ist denn das? Das ist ja wie so ein Doppelblindversuch. Patient und Apotheker, Apothekerin gucken auf den Test und überlegen, was das bedeuten könnte. Was passiert in der Folge? Sie rufen in der Praxis an und sagen, wir haben jetzt hier einen Test, wir sind auch nicht so recht und Patientin hat jetzt Abklärungsbedarf. Das ist also Prävention, das ist nicht wirklich zielführend. Es ist ja nun, ich meine, das Kind ist ja im Brunnen gefallen.
Also die KBV hat in ihrer Stellungnahme gefordert, dass sie auch dafür werben können möchte für solche Tests in den Praxen. Dass das Werbeverbot nicht nur für Apotheken aufgehoben wird.
Na, Werbeverbot finden wir auch gut, wenn das bei uns aufgehoben wird. Wir haben ja ganz andere Ideen noch, die sind auch spannend. Das ist, aber was ich meine ist, wir haben eigentlich normalerweise ja klar aufgeteilte Zuständigkeiten im niedergelassenen Apotheke, niedergelassenen Praxis, Krankenhäuser etc. Das Problem wird auch sein, wenn Sie offensiv ein anderes Feld betreten, wo jetzt der Druck größer wird, weiß ich nicht, ob das strategisch naja, so eine geniale heißt, Entscheidung
betreten, ist, weil das ist, die, das ist die Politik, die das von den Apotheken auch will. Also wir können beim Impfen den Schritt zurückgehen, kann man nicht sagen, in der Risikoabwägung, die ja jede Gesundheitsversorgung immer ist, werten wir jetzt mal die höhere Impfquote. Sie sagen, das sind noch nicht so viele, aber das steigt ja irgendwann, weil die Apotheken halt samstags offen haben oder auch mal nachmittags. Dass man da in der Gesamtabwägung trotzdem sagt, wir machen das, wir wollen das.
Also es geht ja gar nicht darum, dass man nicht sinnvolle Kooperationen schließt. Es gab sowas ja auch. In Thüringen gab es das Projekt Armin, wo wir wirklich gesagt haben, wir gucken mal die akademischen Kompetenzen, zwei akademische Berufe, das glaubt man ja gar nicht bei der Diskussion um Blutabnahme und POC-Tests. Ja. Es geht um zwei akademische, hochqualifizierte Berufe, die sie eigentlich komplementär die Bälle zuspielen könnten. Dass man das jetzt über eine Geschäftsidee in einem anderen Bereich, ich stelle es nur anheim, ob das strategisch so ein kluger Schachzug war, denn Praxen bestellen Sprechstundenbedarf. Den Praxen schicken Patienten in Apotheken oder auch nicht. Mhm. Und ich habe immer gedacht, ich bin ja keine Ahnung von der Apotheke, aber ich hätte immer gedacht, selbst wenn Sie am Rezept nicht viel verdienen, ist der Rezeptkunde der Ankerkunde.
Das wird wahrscheinlich, werden hier viele auch so sagen,
auch so bleiben. Wenn man einen Sonnenschutz mitnimmt oder einen Hustenbonbon oder weiß der Kuckuck was. Also ich weiß nicht, ob das perspektivisch den Apotheken hilft, in ein Gebiet gegeben, wo sie eigentlich originär keine Kompetenz haben.
Aber haben Sie nicht das Gefühl, dass das sowieso sich rausverlagert, dass diese Tests, die Leute sich nach Hause bestellen, die eh schon selber machen, dass die mit viel mehr und anderen und noch verrückteren Fragen zu Ihnen in die Praxen kommen, als wenn Sie einen anderen akademischen Heilberuf haben, der das mal macht, der auch sagt, den Test brauchst du übrigens nicht. Mit dem Ergebnis würde ich mal zum Arzt gehen und sagen,
also es bleibt den Test,
das Ergebnis können wir OTC behandeln. Glauben Sie sich, dass es da so ein bisschen Entlastung der Ärzte auch geben kann?
Ich glaube nicht, dass das entlastet. Ich glaube, dass wir perspektivisch in 10 Jahren eine andere Landschaft haben. So, das wird passieren und da braucht man nur ins Ausland gucken. Und aus meiner Sicht wird da sicherlich auch die inhabergeführte Apotheke unter Druck kommen. Wie auch vielleicht die einzelärztliche Praxis in der Peripherie unter Druck kommen wird. Wir werden einen Konzentrationswettbewerb haben. Es ist doch eine Frage der Zeit. Das dauert doch keine 5 Jahre mehr, bis Rossmann, DM oder weiß die Kuckuck alle einen Drive-Thru-Schalter mit Pharmacy hinten dran macht. Da stellen also sich die Apotheke an.
Die Koalition
und die haben wirklich 24/7 auf.
Die Koalition hat ja deswegen die venöse Blutabnahme in die Apotheken gebracht, damit das eben nicht in Drogerien
passiert. Ja, aber das wird doch. Also die Frage ist doch, und das ist das, was ich an der Stelle nicht verstehe. Sinnvollerweise sollten wir doch als Vertreter von inhabergeführten kleineren Strukturen schauen, dass wir, und das, ich finde schon, dass das eigentlich auch, das ist ja auch ein Wert. Ich glaube wirklich, dass es ein Wert ist, wenn es in einem Stadtteil eine Apotheke und eine Arztpraxis gibt und vielleicht noch ein Sanitätshaus oder. Wenn wir das Richtung Grossisten schieben, dann braucht man nicht überlegen, wer den längeren Atem hat. Und ich meine, ich habe ja nun einen Wohnsitz in den USA. Wenn Sie da um 3 Uhr nachts husten, dann fahren Sie zur Pharmacy, weil die hat 24/7 auf. Dann steht da ein angestellter Apotheker, da reicht Ihnen das Ding aus. So, wollen Sie das hier haben? Das kann doch nicht das Ziel sein.
Aber haben Sie das Gefühl, dass wir mit der Entwicklung, die es jetzt gerade hier geht, die Richtung, dass wir uns dahin bewegen?
Ich glaube, dass das dahin kommt. Und es ist aus meiner Sicht ein Fehler, da die Reihen nicht zu schließen, sondern die Reihen eher aufzulösen.
Aber ist nicht diese reine Abgabe viel leichter zu ersetzen, wenn Sie sagen, nur Packungsabgabe ist sozusagen...
Was kommt denn jetzt als nächstes? Als nächstes wird das Dispensierrecht kommen.
Für Ärzte?
Ja, klar.
Das wollen Sie?
Ja, natürlich.
Warum denn?
Ja, das macht Sinn. Das macht total Sinn.
Aber wissen Sie, was Sie da an der Backe haben damit?
Nein, da brauchen die Leute gar nicht mehr in der Apotheke. Das ist doch total praktisch. Sie sind in der Praxis und dann kriegen sie gleich... Oder sie machen ein Hausbesuch.
Die muss dann aber nochmal richtig umgebaut werden, die Praxis. Das wissen Sie schon, ne?
Ach, was machen die?
25 Grad, Seko-Farm,
sie haben
alles nur an der Backe.
Also wir will jetzt nicht da einen Saft anrühren und eine Salbe machen, aber sagen wir, Hartkapseln in der Packung. Wenn Sie Impfstoff aufheben können, können Sie auch Medikamente aufheben. Das ist das Problem. Das heißt, Sie kriegen eine völlige Beliebigkeit des Angebots und dann müssen Sie sich einfach überlegen. Sie sind 16.000 Apotheken gegen 110.000 Praxen. Also
Moment, wir haben jetzt gerade über irgendwie einen POC-Test geredet und nicht über, dass da Diagnosen gestellt werden in der Apotheke, dass da behandelt wird, sonst wie. Und Sie kommen jetzt gleich mit der Keule
Dispensierrecht. Nein, aber in der Logik ist das doch viel naheliegender als die Prävention der Apotheke. Sie gehen in eine Praxis und wer mal einen ärztlichen Hausbesuch gemacht hat in einem strukturschwachen Gebiet, was passiert denn? Sie fahren da abends raus, sitzt da ein älteres Ehepaar, Ende 70, ihr geht's nicht so gut, dann sagen sie, gut, sie brauchen jetzt das und das und stellen ein Medikament, ein Rezept aus. Und dann sagen sie dann einen guten Weg und dann setzt sich der Ehemann, der dann möglicherweise allein ist und überlegt, kann ich die jetzt allein zu Hause lassen, guckt erstmal, wo hat die nächste Apotheke Dienst. Und wenn das nicht in Berlin-Mitte ist, sind das gerne mal 20 Minuten mit dem Auto hin, 20 Minuten her. Und wenn sie ganz großes Pech haben, haben die das nicht vor Ort. So. Insofern ist die Logik zu sagen, im Hausbesuch, wir können die 20, und das können Sie relativ genau ausrechnen, was wird im Hausbesuch verordnet, das sind 20 Medikamente, die können Sie theoretisch in so einen in aufgemotzten Zigarettenautomaten in einen Kombi legen und dann dispensieren die aus dem Ding raus. Und dann brauchen die Leute nirgendwo mehr hin. So.
Ich weiß nicht, ob das die Idee ist, die man mit der Apothekerschaft mal diskutieren könnte. Ich glaube nicht, dass das einer richtig guten Idee klingt, ehrlich gesagt. Aber da reden wir jetzt auch wieder von einem Spezialfall, genau wie wir jetzt von 48a, 48b. Das sind doch Einzelfälle, wo man sagt, okay, wir haben hier irgendwie eine Versorgungssituation, auf die reagieren wir jetzt.
Wir haben tatsächlich im Notdienst, jetzt mal ernsthaft, in Strukturschwankungen bieten, haben sie genau dieses Problem, dass die Leute lange fahren müssen. Mhm. Das wird sich ein bisschen egalisieren. Wir werden die ENZs kriegen, 750, 800. Die werden wahrscheinlich alle über Krankenhausapotheken bedient werden. Das heißt, die frühstücken die direkt vor Ort ab. Worum es mir nur geht, ist, es gibt durchaus logische Abfolgen, die dafür sprechen, dass man sagt, ja, wenn ein ärztlicher Hausbesuch, ein aufsuchender Besuch kommt und hat will etwas rezeptieren und hat das im Koffer, ist das möglicherweise für die Patienten besser, als wenn ich nachts um zwei noch eine Apotheke aufsuchen muss. Und die Apotheke müsste auch gar keinen Dienst mehr machen.
Win-win. Sie können, glaube ich, gar nicht alles, was die Apotheken können.
So, oder man teilt sich das und sagt, sie müssen halt zur Apotheke.
Ja, aber Sie sagen bei ganz vielen Sachen, also im Moment ist die Situation so, dass viele, die in diesen Fällen, die wir jetzt besprochen haben, zum Arzt müssten, einfach gar keinen Termin kriegen. Ist ja nun auch eine Versorgungsrealität. So, wenn wir das irgendwie anders steuern, wird ganz viel gerade über Patientensteuerung geredet. Was ist denn da Ihre Vorstellung von, wie man das auch vielleicht verbindlich umsetzen kann?
Ja, genau. Verbindlich ist das Zauberwort. Denn wir haben überhaupt kein Terminproblem. Wir haben...
Was?
Nein. Wir haben ja gesagt, 46 Millionen Fälle können wir streichen, weil die nicht bezahlt werden. So, von welchem Gesamtvolumen reden wir denn? Wir haben 1 Milliarde Arzt-Patienten-Kontakte im Jahr, 1 Milliarde. Und alle sagen, das sind viel zu viele, weil im Ausland sind es viel weniger. Also erfüllen wir da einen Wunsch der Politik, wenn es weniger werden. Jetzt haben wir rund 600 Millionen Fälle, da nehmen wir 46 von weg. Ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, sind 5%. Was wir brauchen, und vorher bin ich auch nicht bereit, eine Diskussion über Wartezeiten zu führen, ist, dass wir eine Terminvergabe davon abhängig machen, wie medizinisch dringlich ist der Termin. Mhm. Das heißt, es muss eine medizinische Ersteinschätzung geben und dann kriegen die, die dringend sind, schnellen Termin und die nicht dringend sind, nicht schnellen Termin. Jetzt ist es so.
Wer kann das?
Jetzt ist es so, dass jeder ja überall hingehen kann, überall einen Termin machen, auch zwei verschiedene. Und dann kriegen natürlich den Termin die Patienten aus der Praxis, die da bekannt sind, aber jetzt nehmen wir neue Patienten, die am lautesten schreien, am cleversten sind, am ehesten telefonieren können oder das Internet am besten bedienen. Und dann fallen natürlich mitunter die hinten runter, die vielleicht nicht so agil sind, sich nicht so gut helfen können, aber vielleicht ein dringenderes medizinisches Bedürfnis haben. Aber
wie stellen Sie sich das vor, diese Verteilung? Wo sehen Sie die Apotheken da vielleicht auch? Können die nicht auch was abfangen und sagen, pass mal auf das Problem?
Was wollen Sie da machen?
Schon mal viel weghalten von den Leuten, die sich vordrängen.
Ja, aber sie können die da auch nicht medizinisch erst einschätzen.
Ja, das machen die Apotheken doch jeden Tag, wenn sie OTC abgeben.
Das will ich doch nicht hoffen. Also sie sind doch nicht als Apotheker qualifiziert, einzuschätzen, ob jemand einen akuten medizinischen Behandlungsbedarf hat oder nicht. Klar, wenn der Blitzeblau bei Ihnen vorm Tresen auf dem Boden liegt und keine Luft mehr kriegt, ist es relativ offensichtlich. Aber ob der nun eine medizinische Konstellation hat, die eher mal zügig geklärt werden müsste oder nicht, ist schon irgendwie medizinisches
Handwerk. Aber das kann ein Apotheker, würde ich sagen, nicht besser als ein Laie?
Von Laien reden wir ja gar nicht.
Deshalb, Ich bin kein Apotheker. Wenn ich jetzt, ich gehe irgendwann zum Arzt oder auch nicht. Aber wenn ich erst eine Apotheke gesagt kriege, gehen wir es mal so nicht?
Ist auch egal. Sie sollen ja nicht erst zum Arzt gehen. Es gibt ja zwei Varianten. Jetzt, wir reden ja immer über das Primärarztsystem, was Frau Wagen einführen will.
Primärversorgungssystem.
Da ist ja die Vorstellung, dass Menschen an eine Praxis angebunden sind. So, ja. Dann wäre der logische Weg, dass die in die Praxis gehen, in der sie angebunden sind. Die zweite Variante ist, dass es parallel dazu ein digitales, telefonisches, telemedizinisches Ersteinschätzungsverfahren. Das gibt es auch schon. Das haben wir nämlich im Notdienst, wo sie relativ schnell abklären können, da fährt am besten so ein Wagen mit einem blauen Lämpchen oben drauf oder die können in zwei Wochen auch einen Termin in der Praxis machen. Und in dem Moment, wo sie diese anfangen, die zu sortieren, fallen die natürlich in ein Raster, für welche Termine die in Frage kommen. Und dann ist das Terminproblem sofort weg. Mhm. So. Und nicht umsonst haben Sie, wenn Sie in Skandinavien zum Facharzt gehen wollen, wird Ihnen eine Garantie gegeben vom System, dass Sie den binnen 72 Tagen bekommen. So lange gibt es überhaupt niemanden, der in Deutschland auf irgendwas wartet. Also wir haben hier ein Luxusproblem, was wir jetzt ein bisschen auf Economy runterfahren müssen. Aber wir werden erleben, bei allen Diskussionen über Dringlichkeit hin und solange keine Verbindlichkeit für Patienten zum Gesamtkonzept gehört, kann das nicht funktionieren, weil dann wird sich keiner daran halten, wenn er nicht halten muss. Sehen Sie die Notdienste in den und das werden Sie selbst in der Apotheke merken, dass da nicht unbedingt Leute kommen, die jetzt wirklich nachts um drei wegen Nasenspray rausklingeln müssen. Ob das unbedingt notwendig war, ist die Frage. Und genauso laufen Leute mit irgendeinem Unfug nachts in die Notaufnahme, weil sie keine Lust haben, am nächsten Tag sich durch eine Warteschlange im Telefon in die Praxis zu bequemen oder. Und mit so einer Ersteinschätzung kriegen Sie eine Art Ticket, dann ist das entweder dringend, weniger dringend, gar nicht dringend. Und mit diesem Ticket kriegen Sie eine Berechtigung, sich einen Termin zu buchen, entweder telefonisch, online etc. Und wenn Sie dann einen Termin haben, ja, muss mal angeguckt werden, aber nicht dringend. Nehmen wir an, Sie haben eine Hüftendoprothese, die sollte man ja alle ein bis zwei Jahre mal kontrollieren lassen. So, und jetzt stellen Sie fest, es ist schon 2,5 Jahre, wird jetzt langsam Zeit. Dann ist es zwar sinnvoll, sich mal einen Termin zu machen, aber Sie müssen auch nicht am nächsten Tag. Ist Beschwerde
nicht bedingt, ja, okay.
So,
ja.
Das meine ich. Das heißt, es ist ein Termin, der hat einen Behandlungsbedarf oder einen Kontrollbedarf, objektiv richtig, aber es ist nicht dringend. Und dann löst sich das relativ schnell in Wohlgefallen auf.
Ich würde gerne noch über 48a und B AMG reden, die jetzt eingeführt werden, die Abgabe von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ohne Rezept. A ist sozusagen die Anschlussversorgung in sehr klaren Grenzen, Ausschluss kritischer Wirkstoffe bei einer klaren Diagnostik und so weiter bekannt. Das trauen Sie einem pharmazeutischen Kollegen nicht zu, beim 94. Mal dem Blutdruckpatienten das abzugeben?
Nee, das will ich so. Wenn das Problem, was wir dabei haben, und wenn das erfüllt wäre, glaube ich, wäre das vergleichsweise unkritisch. Also wenn Sie natürlich jemanden haben, der dauerhaft eine Medikation bekommt. Und interessanterweise gibt es ja relativ viele Menschen, die ein Medikament jeden Tag nehmen müssen und plötzlich erst bei der letzten Pille merken,
ja, nun, so ist es aber halt.
Dass das endlich ist. Und das ist ja, möglicherweise, aber, das kennen wir ja. Das ist ein zweiter ist halt. Abend.
Müssen wir jetzt darauf reagieren.
So, jetzt gehen die in die Apotheke und sagen, habe ich verpasst. Das macht ja durchaus Sinn. Voraussetzung, damit Sie das machen können, ist, dass wir wirklich, und das haben wir eben im Moment nicht, dass Sie wirklich wissen, ist das eine laufende Medikation oder ist die vielleicht mal umgestellt, Patient hat das aber nicht mitbekommen oder nimmt das andere. So. Das heißt, wir brauchen einen eindeutigen Medikationsfall und da ist gerade, und das ist die Kritik daran, das ist gerade nicht die EPA, weil die EPA individuell in Teilen verblindet, gelöscht oder blockiert werden kann.
Aber der Apotheker, das heißt, jetzt in dem Fall, der weiß das. Können wir jetzt mal unterstellen, sonst das ist ein bekannter Patient.
Ja, der weiß das auch nur, wenn er sich auf diese Daten verlassen kann. Das ist ja die Voraussetzung.
Also ja, aber er hat ja eine eigene Datenbank jetzt schon.
Jetzt nehmen wir an, das ist ein unbekannter Patient.
Ja, dann macht er das nicht.
Nee, das heißt,
nein, das darf er nicht.
Nein, aber jetzt stellen Sie sich doch mal, dann ist es ja auch Quatsch. Jetzt haben Sie jemanden, der hat sein Medikament vergessen, sich beim Arzt ein Rezept zu holen. Jetzt ist es Wochenende. Die Apotheke, die sonst immer auf hat, die ist, weiß ich nicht, die hat zu. So, jetzt geht er in die andere Apotheke und sagt, ich brauche das Medikament, das kriege ich immer. Und dann müsste der Apotheker in die EPA oder ein Patient Record, die EPA ist eben deshalb schlecht, aber ein Patient Record gucken und sagen, stimmt, kriegt er immer, hat er immer bekommen, hat auch keine Kollateralmedikation. So, und dann macht es Sinn, das aus. Und dann ist aber auch egal, in welche Apotheke der geht. Und weil wir das nicht haben, ist das Problem.
Genau.
Also nicht, dass ich den Apotheker nicht zutraue, das Blutdruckmedikament, was jemand seit 2 Jahren kriegt, auch noch mal für 4 Wochen auszugeben.
Es darum ist jetzt nicht so, dass der jedes Mal sonst seinen Arzt sieht, wenn er das Rezept in der Praxis kriegt, oder?
Ich kann mich an eine Diskussion erinnern, wo es um dieses Thema ging.
Hat er gar nicht zugesagt.
Da wurde dann gesagt, ja, beim unkomplizierten Harnwegsinfekt oder beim dicken Au, dann gibt man ein bisschen mal Floxal.
Nee, jetzt sind wir schon bei B.
Jetzt
sind wir schon bei 48b. Da geht es um die. Aber ich meine, da reden wir davon, dass das BMG ermächtigt wird, mit Zustimmung des Bundesrates, auf Empfehlung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte, unter Beteiligung der AMK, der Ärzte und Apotheker, Vorgaben zu machen für die Abgabe dieser verschreibungspflichtigen Arzneimittel in diesen streng definierten Ausnahmesituationen. Ja. Glauben Sie nicht, dass diese Expertengruppe das irgendwie einschätzen kann? Das klingt für mich dann echt doppelten
Boden. Die Expertengruppe wird das einschätzen können. Das Problem, was sie nicht einschätzen können, ist das fast fetischhafte Glauben an die Funktionalität der EPA. Und das ist das, was sich durch das ganze Thema zieht. Denn die EPA ist, das will ja keiner zugeben. Wir wissen alle, erstmal ist die EPA, hat eine Verfügbarkeit von 97%. Klingt erstmal toll, heißt aber, die ist 14 Tage im Jahr. 14 Tage, also 14 mal 24 Stunden nicht erreichbar. Das ist schon mal nicht gut. Ja, also sie möchten nicht die Polizei anrufen, die nur 97% Verfügbarkeit hat.
Berlin. Ne?
Hat es auch schon mal gegeben. So, also das Problem ist aber, politisch ist das Ding so hochgegangen, dass an der EPA können sie nicht rütteln. Und das kommt jetzt ja noch bei ganz anderen Themen zu quer. Deshalb glaube ich nicht, dass die Experten das nicht einschätzen können. Ich glaube auch nicht, dass die Apotheker nicht in der Lage sind, eine Dauermedikation bei vorliegender Kenntnis des Medikationsplans nochmal zu verlängern. Ich glaube, dass wir im Moment nicht über die digitalen Tools verfügen. Das ist aber keine Kritik an den Apothekern, sondern eine Kritik an der digitalen.
Aber das klingt doch nach einer zumindest Zukunftsprognose, dass man irgendwann, wenn man diese digitalen Tools hat, weil wir kommen ja aus dieser sehr scharfen Trennung, die auch, finde ich, völlig ihre Berechtigung hat, aus einer Zeit, wo es eben noch keine EPA gab, kein E-Rezept und so. Und wenn man sagt, man hat das irgendwann stabil abgebildet, höre ich jetzt hier zumindest eine gewisse Gesprächsbereitschaft raus, dass man sagt...
Das ist ja nun wiederum eher eine Apothekerkompetenz. Ich hätte auch keine Schmerzen, ich persönlich jetzt zu sagen, ich schreibe einen Wirkstoff auf und Sie suchen draus, was Sie da... Das hat ja andere
Solange Gründe, das Budget nicht belastet
warum wird. Warum man das nicht macht, weil wir kennen die Rabattverträge nicht und. Das ist ja alles hochkompliziert.
Also da gibt's aber deswegen machen Sie auch bitte kein Dispensierrecht, das ist die Hölle, ich sag's Ihnen.
So,
Sie
wollen aber deshalb war zum Beispiel Armin gar nicht doof und... Ich würde mir wünschen, dass man in diese Richtung Kooperation, weil das aus meiner Sicht A, viel schlauer ist, B, beiden nützt.
Perfekte Überleitung. Ja. Sie haben jetzt schon zweimal Armin gelobt.
Ja.
Jetzt hat die Abda ein Positionspapier rausgebracht zur zukünftigen der Rolle der Apotheke in der Primärversorgung. Frau Ministerin Waage spricht übrigens nicht mehr von einem Primärarztsystem, sondern von einem Primärversorgungssystem. So, da waren Ihre Kolleginnen und Kollegen gleich ziemlich auf der Palme, was dieses Papier angeht und dieses... Abda KBV-Modell, wie er Armin ursprünglich mal hieß, wurde jetzt erstmal irgendwie ausgesetzt. Können wir denn da erwarten, dass man da mal irgendwie wieder zueinander kommt und sagt, das ist eigentlich was, wovon alle begeistert waren, das machen wir jetzt mal?
Trump verhandelt ja wieder mit dem Iran, also ich würde sagen, nichts ist unmöglich.
Wow.
Aber
wo sehen Sie sich in dieser...
Ich bin da raus. Medikamente ist nicht bei mir. Das ist schon mal gut.
Ich dachte jetzt an Trump-Iran. Egal, den Vergleich wollen wir nicht strapazieren.
Nein, also nein. Was ich ein bisschen komisch fand, ist das ganz offen. Also das Abda-Papier hat ja diese Dinge adressiert und sozusagen auch eingefordert. Ich fand es deshalb bemerkenswert, wenn man dann sagt, ja, wir wollten das eigentlich gar nicht. Das ist uns sozusagen von den Ministern übergeholfen worden. Also das ist dann... Ursache und Wirkung geschenkt. Aber es ist natürlich, ich sag mal so, irgendwann werden sich die Wogen wieder glätten wahrscheinlich. Ja, dann kann man darüber wahrscheinlich...
Ich habe das jetzt noch mehrmals gelesen und ich finde, man kann das wirklich auf beide Arten lesen. Aus KBV-Sicht, so das ist Eindringen in unser hoheitliches Gebiet hier.
Ja.
Und aus Apothekersicht, das ist ein Gesprächsangebot. Also das ist so Sachen dabei, wie Apotheken helfen, Beschwerden einzuordnen, geeignete Maßnahmen zu wählen für den richtigen Zeitpunkt, für einen Arztbesuch zu erkennen. Oder Apotheken unterstützen beim Zugang zu der Nutzung digitaler Tools. Da kann auch kein Mensch was gegen haben.
Wissen Sie eigentlich schon, oder weiß jemand hier, der Apotheken technisch unterwegs ist, wie Sie die Telemedizin in Zukunft gewährleisten wollen? Gab es irgendwie große Fragezeichen auf allen Gesichtern. Weil das ist ja dann auch eine Sache, die Sie in Zukunft machen müssen, die Patienten durch telemedizinische Kontakte in die Praxis vermitteln.
Hier vorne sitzen.
Darauf freue ich mich.
Das wird sicher spannend. Okay. Sie haben hier schon ein super Gespräch. Das ist gar nicht so schwer abbildbar in den Apotheken. Aber das machen wir, glaube ich, gleich. Ich kriege hier gerade schon die Zeit angezeigt. Insofern müssen wir noch mal ein bisschen über unser Papier reden. Was braucht es denn jetzt aus Ihrer Sicht, dass die Berufsgruppen untergehen? Oder wo sehen Sie da vielleicht auch ein Feld, wo man sagt, das können wir eigentlich zusammen besser anpacken, um die Versorgung zu verschlanken und zu verbessern gleichzeitig?
Ja, also ich glaube schon, dass es Sinn macht, die jeweiligen Kernkompetenzen einzubinden. Es macht jetzt wenig Sinn, mal losgelöst von dem Dispensierthema, das natürlich Sinn macht.
Sie machen das aber auch einfach gerne, oder?
Was, dispensieren?
Nee, Sie haben ja gesagt, Neid ist das Einzige, was Ihnen fern ist.
Ist aber mir auch fern. Nein, man muss auch gehören können. Ich bin ja Rheinländer, aber... man kriegt ja einen anderen Blick auf das eigene Gebiet. Ja?
Aber ich habe das Gefühl, Sie lehnen jetzt einfach jedes Modell ab. Einfach, das klingt eher, als wollten Sie wirklich nur das Ärztliche, alles beim Ärzten behalten und bloß nichts irgendwie bewegen.
Das Dispensieren haben wir ja noch nicht bei den Ärzten, das müssen wir erst holen.
Nicht dispensieren, Diagnosen. Sie haben
Diagnosen brauchen wir nicht. Diagnose stellen ist ärztliche Tätigkeit.
Ja, würde keiner hier im Raum
bestreiten.
Würde keiner hier im Raum bestreiten.
So.
Also dispensieren ist apothekerliche Aufgabe übrigens.
Ja, und es gab ja auch Gründe, warum man das gemacht hat.
Ich habe noch viel zu viele Fragen. Können wir noch eine Stunde dranhängen? Ja. Was wollen Sie denn eigentlich für die Versorgung? Außer jetzt, alles soll so bleiben, wie es ist.
Nee, es soll überhaupt nicht alles bleiben, wie es ist. Vieles ist ja nicht gut. Ich glaube, wir müssen gucken, weil Sie haben ja schon zu Recht gesagt, Primärversorgungssystem. Ich glaube, im Fokus sind im Moment politisch, gibt es ja immer diese, ja, der Dünkel der Ärzte, das wabert ja auch durch manche Fragen so ein bisschen durch. Das ist es gar nicht. Am Ende des Tages werden wir uns alle noch umgucken, weil man die gesamte Gesundheitsversorgung deprofessionalisieren will. Das heißt, man hat eigentlich gar keine Lust mehr, das über vermeintlich akademisch hochgebildete Berufsgruppen zu machen, sondern das gab es ja unter Karl Lauterbach schon mit dem Gesundheitskiosk, Sie erinnern sich. Mhm. Und das wird uns an vielen Stellen blühen. So, jetzt muss man natürlich sagen, muss uns das erstmal Sorge machen? Nee, wir sind ja keine Patienten oder nicht nur, wir sind ja irgendwann auch mal Patienten. Das ist vielleicht, wenn ich denke, irgendwann brauche ich auch mal einen, da ist auch keiner mehr da, muss ich da ins Kiosk laufen. Aber das Problem wird doch sein, das ist ja keine gute, das ist ja eine Verschlechterung der Versorgung, wie wir sie bisher haben. Und dann, glaube ich, wäre es schon gut, dass man sich darüber Gedanken macht und das abstimmt. Aber es ist im Moment so ein bisschen die Welle, die da durchschwappt. Die Physiotherapeuten wollen ihren Direktzugang. Weiß der Kuckuck, was die Hebammen machen, da ihr eigenes Ding. So, jeder meint auch, er kann das ganz besonders gut. Und alle haben ihre Kompetenzen, aber sie haben sie üblicherweise quasi in einem Gesamtkunstwerk. Und jetzt fragmentieren wir die Versorgung, denn das wird das sein, was passiert. Es wird zunehmend fragmentiert. Es wird aus meiner Sicht schlechter und es wird nachher, und ich befürchte, ich werde das noch erleben, es wird eine spürbare Schwelle geben, wo Sie von einer Primärversorgung bei Rossmann et al. In eine wirklich hochprofessionelle Ebene kommen. Das ist das, was Sie in einigen Ländern sehen und dann können Sie als erstes nicht Ihre Krankenversicherungskarte, sondern Ihre Kreditkarte auf den Tisch legen. Und dann
kriegen Sie haben keine Fantasie dafür, dass es ein System gibt, was einfach besser steuert und besser, gar nicht im Sinne von neu verteilen oder so, sondern einfach eine Auffindbarkeit des Systems für die Patienten.
Ja, aber was ist denn die Auffindbarkeit des Systems, wodurch definiert sie sich denn? Also Sie müssen ja überlegen...
Schnellere Versorgung.
Versorgung muss ja nicht immer schnell sein. Versorgung muss verlässlich sein und sie muss erreichbar sein. Ob sie immer schnell sein muss, schnell muss sie sein. Wenn Sie einen Unfall haben, dann muss der Rettungswagen schnell kommen. Da muss es schnell gehen. Und ich habe ja eine Unfallchirurgie gemacht in Duisburg-Ruhrort. Manche kennen es aus Schimanski noch. Ganz interessantes Pflaster, wenn Sie Chirurgie machen. Da hat mir mal mein erster altgedienter Ambulanzpfleger gesagt, es gibt ganz wenige Dinge, die so dringend sind, dass Sie die Pizza nicht zu Ende essen können. Da ist was dran. Das muss aber dann funktionieren, wenn es wirklich dringend. Der Rest ist meistens eine Frage der vernünftigen Zuordnung. So, und wenn Sie mich fragen, bin ich dafür, dass das Ganze strukturierter abläuft? Ja.
Okay.
Aber strukturierter ablaufen wird es nur, und dann bin ich wieder bei dem einen Punkt, wenn in diese Gesamtüberlegung auch die Patienten mit einbezogen werden. Und das ist das Problem, was Politik noch macht. Das wird sich rechnen, deshalb wird das irgendwann wird das die einholen.
Die Verbindlichkeit, das Zauberwort.
Ja, ich kann ja nicht ernsthaft ein Angebot kreieren, was für jeden zu jeder Zeit eine beliebigen...
Aber Führung da werden wir hinkommen, oder?
Da müssen wir hinkommen. Ich hatte ein Telefonat mit einem vom Spiegel und da ging es um die psychotherapeutische Versorgung in Berlin. Und dann hat mir dieser Mensch gesagt, ja, das wäre ein Riesenproblem, gäbe es ja nicht. Wäre viel zu wenig und ganz schrecklich und keiner kriegt den Termin.
Ich glaube, Sie wollen auf den internationalen Vergleich
heraus. Wir haben in Berlin mehr Psychotherapeuten als Hausärzte. So.
For a reason.
Muss man einfach mal sacken lassen. Ja. So. Mehr als Hausärzte. Und das hat er dann auch, ja, das wäre ja schon eine ganze Menge. Und ich sage, und die sind halt voll. Ja?
Jetzt kann man überlegen,
ich habe trotzdem das Gefühl, Berlin ist unterversorgt. Aber wir sollten vielleicht trotzdem jetzt in unseren dritten Teil übergehen. Sonst sind wir mit den Psychotherapeuten, schaffen wir sonst nicht mehr. Ich habe ja noch ein ganzes Leben vor mir.
Okay.
Warum sind Sie Arzt geworden?
War kein Pharmaziestudienplatz frei.
Okay. Andersrum hat es mir ein Apotheker vorher erzählt, sagst du ihm aber nachher, da muss er eine Notdienstgebühr bezahlen. Dann hat der Patient gesagt, ja, wenn es für einen Arzt nicht reicht, wird man Apotheker. So, ne, also den zurück. Okay, was hätte sonst werden können, außer Apotheker oder Arzt?
Nee, Apotheker hätte ich wahrscheinlich wirklich nicht gemacht. Das ist ja als Studium...
Also dann könnten Sie dispensieren.
Ich habe Pharmazie im Studium machen müssen. Pharmakologie
ist hart.
Ich habe sogar in der Pharmakologie promoviert. Insofern also eine Tablette rüberreichen, das kriege ich noch hin. Aber vielleicht Jura studiert oder Geschichte, weiß der Kuckuck.
Okay. Was war Ihre Lieblingsband in der Schulzeit?
AC/DC.
Okay. Welchen Sport treiben Sie gerne? Oder haben Sie es früher getrieben, auch vielleicht so in der Jugend?
Also als Kind habe ich mal Hockey und Tennis gespielt und ich habe dann im Studium
irgendwann mal
mit Karate angefangen und das mache ich auch noch.
Im Studium Karate, heute noch?
Ja.
So. Seht euch vor. Okay.
Nur am Rande.
Was schauen Sie am liebsten für einen Sport? Ja, bis gestern hätte ich gesagt Fußball, aber.
Nächstes Thema. Schwierig, ja. Was haben Sie zuletzt oder wann haben Sie zuletzt etwas gemacht, worin Sie richtig schlecht waren und was war das?
Das kommt ja selten vor, aber. Nee, ich habe tatsächlich einen Teak-Gartentisch mit so einem idiotischen Firnis behandeln wollen, habe ich auch gemacht und habe den dann gestern wieder abgebalzt. Das war nicht so cool. Also der sah hinterher nicht schön aus. Das war nicht so gut.
Handwerker. Können Sie gut verlieren?
Das weiß ich nicht, ich verliere.
Nein, ja, es war so klar. Ich würde jetzt, sagen, zum Elfmeter auflegen, aber das passt gerade auch nicht so gut.
Nee, ernsthaft, so im Spiel und so, da bin ich schmerzfrei, da habe ich...
Kein Problem mit, okay, nein. Gut, das ist gut. Bewahren Sie sich das. Die ersten Jahre waren Sie in Köln, geboren auch, glaube ich, in Köln, ne? Und dann, oder?
Ich bin gebürtiger Kölner, ja.
Und aber dann Düsseldorf, mit 6 Jahren oder so?
Mit 6 Jahren, ja.
So. Was war denn so ein typisches, wiederkehrendes oder besonders geliebtes Karnevalskostüm?
Ja, als Kind, früher war das ja noch, ich weiß nicht, ob das heute noch okay ist, natürlich Cowboy oder Indianer. Ne?
Cowboy geht immer noch, Indianer schwierig.
Das andere ist schwierig, ja. Ja. Okay.
Was denken Sie, wenn Sie in eine Apotheke gehen und wie muss man Sie sich da vorstellen, wenn Sie in eine Apotheke gehen?
Zielorientiert.
Das schnell einpacken, keine Frage. Ich weiß nicht, ich habe Pharmakologie promoviert.
Nein. Erstmal, ich hoffe natürlich menschlich, hoffentlich haben sie das. Meistens ja, weil glücklicherweise verfüge ich ja noch über eine einigermaßen robuste Gesundheit. Das heißt, wenn ich was in der Apotheke kaufe, ist es entweder Paracetamol, Nasenspray oder vielleicht mal Voltaren. So. Das ist auch meistens vorhanden. Nasenspray für Kleinkinder nicht immer. Und den nehme ich eigentlich immer ganz gerne, damit ich mich nicht so dran gewöhne, dann geht es ja auch schneller wieder weg. Und dann muss ich manchmal warten.
Ja. Und den Kindern das wegnehmen. Das ist eine schöne Überschrift übrigens. Ja. Was fasziniert Sie an Autos? Die Technik, die Ästhetik oder das Gefühl von Freiheit?
Ach, Technik. Ich bin nicht so ein Technik-Afficionado. Ich fand auch noch nie das Schrauben, fand ich auch noch nie so cool. Ästhetik, Haptik, das Manufakturhafte, das finde ich.
Okay. Sind Sie für oder gegen Tempolimit?
Gegen.
Womit wir beim Thema Risikobewertung wären und Abschätzung. Wie wichtig ist Ihnen Ihr Image? Oder eigentlich, wir können gleich dazu, was noch wichtiger, witziger. Haben Sie schon mal gedacht, die Öffentlichkeit hat ein völlig falsches Bild von mir?
Ich sag mal so, die Öffentlichkeit kennt mich ja gar nicht.
Naja, man hat aber schon ein Bild von Ihnen, glaube ich.
Nein.
Aber wann war das so, dass Sie gesagt haben, also glauben Sie nicht, dass man da irgendwie eine Haltung zu hat?
Ja, gut, natürlich, wir haben Sie mit Sicherheit irgendwann, wenn Sie lange noch in dem Metier rumstolpern, haben natürlich gewisse Menschen auch eine Vorstellung davon, was man ist, was man macht und ob man ein Vollidiot ist oder eigentlich ganz in Ordnung. So, und das gehört halt zum Spiel dazu. Das muss man auch aushalten und da kann man tatsächlich heute... Zitiert man ihn ja nicht mehr so gerne, Gerhard Schröder, aber der hat damals gesagt, wem es in der Küche zu heiß ist, der darf eben kein Koch werden. Das gehört halt dazu und wenn sie es nicht aushalten, sind sie da verkehrt.
Okay, der hat auch gesagt, hol mir mal eine Flasche Bier. Ja. Das streiche ich, das machen wir jetzt gleich, wir sind gleich durch.
Ich muss ja hier Sprudel trinken.
Ja, Sie kriegen ja nicht mal Sprudel
noch hier. Nicht mal Sprudel.
Noch nicht mal Sprudel, ja, so ist das. Stilles Wasser bei den Apothekern. Aber wenn Sie jetzt Menschen dann doch mal privat kennenlernen, was würden Sie sagen, überrascht die dann an Ihnen?
Die, denen das vergönnt ist, ja, weiß ich nicht, die sagen, vielleicht ist ja doch ganz nett.
Ihr mangelndes Selbstbewusstsein.
Ist doch nicht so schrecklich, ja. Weiß ich nicht, müssen wir fragen.
So, noch so eine Kindheitsfrage, welche Regel aus Ihrem Elternhaus begleitet Sie bis heute? Puh. Ist ein Arzt im Haus?
Das ist für ein Handy-Doktor.
Nur ein Handy.
Ja, welche Regel, das sind so ein paar grundsätzliche Dinge, die man natürlich mitkriegt. Also zum einen, dass man... zu seinen Überzeugungen steht, die auch notfalls mal gegen Widerstand durchhält. Das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Lektion. Dass man sich nicht an Schwächern abreagiert, sondern sich lieber die Stärkeren sucht, um sich daran zu messen.
Danke, dass Sie hier sind. Wir machen noch eine ganz schnelle Entweder-Oder. Ich sage einen Begriff und Sie suchen sich einen aus. Wenn Sie sich nochmal entscheiden dürften, niedergelassener Arzt oder KBV-Chef?
Beides. Geht doch.
Pool oder Strand?
Schwierig. Zum optisch Strand, zum Dasein Pool, weil ich hasse Sand.
Okay. Köln oder Düsseldorf?
Ja. So, das ist, es ist schwierig. Wenn ich in Köln bin, ist das schon ein eigenes Gefühl, obwohl ich ja nicht lange da war. Die schönere Stadt ist eindeutig Düsseldorf.
Aber Köln ist ein bisschen mehr Swag, oder?
Gut, egal. Ne?
Perfektion oder Pragmatismus?
Mit dem jetzt erreichten Lebensalter Pragmatismus.
Safety first oder no risk, no fun?
No risk, no fun.
Poker oder Schach?
Weder noch.
Alleine arbeiten oder im Team?
Sie können Raten Sie mal.
Können Sie kein Schach spielen und kein Poker oder mögen Sie beides
nicht? Ich kann nicht gut Schach spielen und noch schlechter Poker. Ich spiele grundsätzlich nicht um Geld. Und
dann ist Poker wirklich wahnsinnig langweilig. Das habe ich auch schon mal probiert.
Poker hat mich auch nie so angefixt und Schach kann ich einfach nicht gut. Das ist dann irgendwie deprimierend.
Bahn oder Autobahn?
Ja, Autobahn,
war klar. Respekt oder Sympathie?
Nochmal?
Respekt oder Sympathie?
Also man kann ja auch Respekt vor jemandem haben, der einem nicht unbedingt sympathisch ist. Respekt ist schon wichtig.
Erst schreiben oder erst anrufen?
Üblicherweise ist das ja mittlerweile mehr eine Kombination, weil man häufig dann eine kurze Nachricht auf eine WhatsApp-Nachricht schreibt, aber sonst würde ich eher anrufen.
Einfach Emoji zurück.
Das ist ja die Frage, zieht das jetzt auf den offiziellen Weg, aber den offiziellen vorneweg, dann macht es oft Sinn, vorher nochmal zu telefonieren.
Das war jetzt sehr lang. Talent oder Disziplin?
Talent ist schon nicht schlecht.
Ne? Apotheke vor Ort oder Versandhandel?
Eigentlich bin ich ein Fan der Apotheke vor Ort.
Dr. Andreas Gassen, herzlichen Dank. Das war Alex Doppelte Dosis, Volume 4. Vielen Dank, Herr Dr. Gassen, für das gute, offene Gespräch. Vielen Dank fürs Hiersein. Vielen Dank an die Technik, dass alles so wunderbar geklappt hat. Bitte liked und teilt und folgt uns überall, wo ihr uns finden könnt, YouTube, Spotify oder natürlich den Newsletter auf der Seite der Pharmazeutischen Zeitung. Vielen Dank für den schönen Abend. Danke.
Alex Doppelte Dosis, der PZ-Talk zum Gesundheitswesen. Powered by Noventi.